In den letzten Tagen, seit wir hier jetzt in Kiel wohnen, da sind wir viel mehr zu Fuß unterwegs oder mit dem Fahrrad. Und mein Sohn Titus und ich, wir haben so ein neues Spiel dabei. Das ist jetzt so die Zeit, er ist jetzt 3 geworden, man kann jetzt langsam so ein bisschen Spiele mit ihm spielen, die nicht darin enden, dass nach 10 Sekunden irgendwie ein Würfel oder Memory-Teile durchs Zimmer fliegen. Und ein Spiel, das gut funktioniert, das ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Das spielen wir dann beim Spazierengehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das bringt tatsächlich richtig Spaß, jetzt mit ihm das zu spielen, weil wir machen es immer abwechselnd dann. Und ich halte mich schon ziemlich an die Regeln. Er ist dann auch so ein bisschen flexibler. Ja? Also wenn wir irgendwie dann so um eine Ecke kommen und er sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, und ich rate und rate und rate. Und das, was er dann vermeintlich gesehen hat, war dann 2 Ecken weiter eigentlich erst zu sehen. So. Aber okay, das, ne, Gnade haben wir gehört, ein Ort der Gnade. Also ich bin da, wir kriegen das hin. So, das ist super. Ja? Er ist nur ein bisschen flexibel bei den Regeln aktuell. Aber das Schöne, was mir dabei aufgefallen ist in den letzten Tagen, ist eine Kleinigkeit, die eigentlich ziemlich groß ist. Und zwar die Dinge, die er sieht. Das sind nämlich meistens schöne Dinge. Ja? Er sieht entweder was, was ziemlich hell leuchtet, oder etwas, was glitzert, oder zwischen den ganzen grauen und schwarzen Autos, ich sehe was, was du nicht siehst, das rote Auto. Er sieht immer die Dinge, die so ein bisschen besonders sind. Und immer wenn wir dann unterwegs sind, dann trainiert das so ein bisschen auch meinen Blick für die besonderen, für die schönen Sachen. Weil wir das ständig spielen und er dann immer, wenn er es mir zeigt, dann so mit seinem Finger auf irgendwas zeigt, was eigentlich ziemlich schön ist, wenn man genau hinguckt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und dieser Blick aufs Leben, aufs Schöne vielleicht auch, auf das, was uns erfreut, das ist ja was Gutes, wenn wir uns das erhalten, auch vielleicht über das Lebensalter von 3 Jahren hinaus. Nur ist es so, dass ich die Tage eine Studie gesehen habe, die hat mir ein Freund geschickt, ich glaube, ich habe die da oben auch, ja, ist vielleicht ein bisschen klein, ich erzähle euch gleich, was da steht, aber die hat mir einen Freund geschickt, der ist so ganz viel in der Jugendarbeit unterwegs. Und da wurde eine Umfrage gemacht bei Jugendlichen, also ein bisschen älter als 3 Jahre, aber noch so unter 25. Und die wurden gefragt, die aktuelle Situation, was macht das denn mit euch? Ja? Überschrift Krieg, Corona, Klimakrise, das Weltgeschehen und die mentale Gesundheit der Teens. Und die Top 3 Antworten waren, ich habe Zukunftsängste, haben 70% gesagt. Ich denke eigentlich so wenig wie möglich daran, ja, ich blende es aus, haben 63% gesagt, und 62%, ich fühle mich hilflos, obwohl ich gern helfen würde. Wenn ihr es jetzt zusammenrechnet, merkt, es sind mehr als 100%, man konnte offensichtlich mehrere Antworten geben, was auch dafür spricht, dass viele Dinge gerade zusammenkommen. Ja? Also, Krieg, Klimakrise, Inflation, Corona, alles kommt zusammen. Hier in der Umfrage jetzt bei den Teens. Ich glaube, wir könnten den Schritt wagen und sagen, das macht vor gewissen Altersgrenzen nicht unbedingt Halt. Ja, wenn ich mich so umschaue oder an Begegnungen denke, dann sind das Erfahrungen, die viele von uns gerade machen. Dieser Blick in die Zukunft, der ist gar nicht so leicht. Ja. Das zu erahnen, das zu hoffen, was da noch kommen könnte und dann was Gutes zu hoffen, was Gutes zu erwarten, ist manchmal schwieriger als vielleicht noch vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Und damit sind wir eigentlich mittendrin in der Grunderfahrung, von der selbst die Bibel schon spricht. Ich habe mal als Beispiel einen Vers rausgesucht aus Psalm 143. Ich verliere alle Hoffnung, ich bin gelähmt vor Angst. So eine Grunderfahrung. Ja, wenn die Hoffnung weg ist, dann bin ich wie gelähmt vor Angst. Und deshalb möchte ich heute über Hoffnung sprechen. Weil ich glaube, dass dieses Gelähmtsein vor Angst, das ist eine Erfahrung, die wir in ganz unterschiedlichen Kontexten, auf unterschiedliche Art und Weise heutzutage machen können. Und idealerweise, wenn wir den Vers umdrehen, ja, die Angst lässt mich los, wenn ich wieder lerne, mehr Hoffnung zu haben. Das ist mein Wunsch für heute, ja, mehr Hoffnung wagen. Und Hoffnung, erstmal ein großes Wort, hilft uns aber bei einer ganz einfachen Sache, nämlich beim Perspektive ändern. Menschen können auf das Gleiche schauen und es ganz unterschiedlich einordnen. Und der Unterschied, den die Menschen haben, ist meistens, ob man mit Hoffnung drauf schaut oder nicht. Egal wie die Situation erstmal ist. Ja? Egal wie die Situation erstmal ist, hat der eine, der erlebt es vielleicht und sieht Verzweiflung, bei sich selbst dann geringen Selbstwert oder wenig Selbstvertrauen. Und jemand anderes sieht die gleiche Situation, aber sieht vielleicht eine Möglichkeit, die eigenen Stärken einzubringen. Sieht eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Bei der gleichen Situation. Weil einer Hoffnung hat und der andere hoffnungslos ist. Wir wollen da heute mal eintauchen in diese Suche nach Hoffnung durch die Augen von einer Frau, von der wir gar nicht so viel wissen, außer dass sie eigentlich ziemlich wenig Grund zur Hoffnung hat. Gerald hat uns vorhin den Predigttext vorgelesen. Das ist die Frau ohne Namen eigentlich aus Markus Kapitel 5. Und was wir so von ihr wissen, das ist schnell zusammengefasst. Das ist eine Frau, die leidet. Die leidet seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren leidet sie. Sie war bei Ärzten, sie war bei Heilern, hat gewartet. Das Geld ist weg, das Leiden bleibt. Alles hat sie versucht. Ja, alles hat sie versucht und nicht viel hat sich geändert. Das ist erstmal die Grundsituation, in der wir sie kennenlernen. Schnell beschrieben, aber umso prekärer, umso tiefer trifft eigentlich diese Beschreibung. Gefühlt alles, was uns an ihr zu interessieren hat im Moment, ist, dass sie leidet. Das macht ihr Leben aus in diesen Tagen. Eine Frau, die leidet. Und gemeinerweise auch noch relativ unsichtbar zuerst. Ist jetzt nicht wie vielleicht jemand anderes, den wir in einer anderen Bibelgeschichte treffen, der vor den Toren der Stadt ist, weil er deutlich sichtbar krank ist oder so, wo alle das sofort sehen, sondern es ist jemand, der im Unsichtbaren leidet. Und wir können ein bisschen was daraus schlussfolgern, was das für ihr Leben bedeutet hat. Weil natürlich hat sich rumgesprochen, was mit dieser Frau los ist, ja. Weil Dinge sich immer schnell rumsprechen, auch vor 2000 Jahren schon. Man wusste, dass mit ihr was nicht stimmt. Man hat vielleicht sogar gehört, woran sie leidet und wusste dann auch, was das für die damalige Zeit bedeutet. Sie ist krank. Und das war damals ganz stark damit verbunden, dass man gesagt hat, naja, sie ist unrein. Und das hat sie von ganz vielem ausgeschlossen, von ihrer Familie, von der Gesellschaft, auch von der Möglichkeit, ihre Religion zu praktizieren. All das ging nicht mehr. Wie so eine unsichtbare Hülle hat sich das um sie gelegt. Wie in so einem Ballon ist sie gefangen. Sie kann nach draußen schauen, die anderen sehen sie, aber es ist immer so ein gewisser Abstand. Es ist immer ein Raum um sie herum, in den eigentlich keiner rein will, aus dem sie auch nicht rauskommt. Da steckt sie drin. Und wenn ich mir nur nach diesen paar Versen vorstelle, was das für eine Situation sein muss, ja, wie eng und wie dicht das sein muss, so zu leben. Ja, ich würde nicht nachts aufwachen in ihrer Situation und mich fragen, wohin eigentlich mit meiner ganzen Freude? Wohin mit der ganzen Hoffnung in meinem Leben? Ja? Ich weiß gar nicht, wohin, mir geht's so gut. Sondern mein Leben wäre davon bestimmt, dass ich gefangen bin. Dass ich gefangen bin in dieser Hülle. Auf den ersten Blick gar nicht richtig zu sehen und trotzdem immer gegenwärtig. Und diese Hoffnungslosigkeit, die sie spürt, die verdunkelt natürlich auch alles. Weil mit jedem Jahr, das rumgeht, mit jedem Jahr, das vergeht, sie weniger die Hoffnung hat, dass es sich ändert. Je mehr sie so lebt, umso mehr ist das ihr Leben. Umso mehr ist das ihr Alltag. Umso mehr sind das die normalen Dinge, die in so einer Woche bei ihr passieren. Und diese Hoffnungslosigkeit, die macht noch mehr über ihren Alltag hinaus. Die schneidet sie nämlich ab. Die schneidet sie ab von der Zukunft Gottes. Von den Beziehungen, die entstehen könnten. Die Menschen, die sie treffen könnte. Die Glaubenserfahrungen, die sie machen könnte in diesen Beziehungen. Das ist alles außerhalb dieser Blase, in der sie lebt. Sie kann es sehen, aber sie kommt nicht ran. Sie weiß, dass es da ist, aber steckt fest. Also was kann sie tun? Was können heute Menschen tun, die hoffnungslos sind? Ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten. Man kann sich ablenken von dem, was mich hoffnungslos macht. Oder man kann es konfrontieren. Ablenkung heute ist ziemlich leicht eigentlich. Ja? Muss nur einmal so, bei mir ist es die rechte Hosentasche, je nachdem, wo das bei euch ist. Da ist wahrscheinlich ein kleines kastenartiges Gerät, mit dem man sich leicht ablenken kann. Filme, Musik, alles Mögliche. Und schnell ist man von dem weg, was eigentlich die Gedanken gefangen gehalten hat. Schnell ist man in einer anderen Welt. Die Frau in unserem Text hatte diese Möglichkeit nicht. Ja, heute ist Ablenken leichter. Die Flucht vor der Realität ist leichter. Also bleibt die andere Möglichkeit. die Hoffnungslosigkeit konfrontieren. Und das ist tatsächlich damals wie heute das Gleiche. Das ist damals wie heute gleich. Hoffnungslosigkeit konfrontiert man am besten mit dem, der selbst Hoffnung ist. Konfrontiert man am besten mit dem, der die Hoffnung neu in die Welt gebracht hat, nämlich mit Jesus. Und das passiert. Wir lesen das in zwei Versen in dem Text, wenn er weitergeht. Da heißt es dann, diese Frau hatte von Jesus gehört. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, dann werde ich gesund. Wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Ja, das ist eine Frau, die hat alles versucht bisher. Die hat ihr ganzes Geld ausgegeben für Ärzte, für Wunderheiler, für was auch immer. Und sie sagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Wenn das mal kein Beispiel für Hoffnung ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, das ist Mut, das ist Hoffnung, das ist Vertrauen. Die Frau bahnt sich den Weg durch diese Menge, die sich um Jesus versammelt hat, was immer passiert, wenn Jesus irgendwo auftaucht. Da kommen Menschen dazu, weil die was erwarten. Weil die erwarten, dass er entweder eine große Predigt hält oder ein Wunder tut oder etwas passiert, was man so noch nicht gesehen hat. Also sind da auch wieder ganz viele Leute. Und da kämpft diese Frau sich durch, bahnt sich zu ihm den Weg und will einfach nur die Kleider berühren. Sie will gar nicht mit ihm reden, sie will ihn nicht um irgendwas bitten, sondern sie sagt, wenn ich nur meine Hand nach ihm ausstrecken könnte, ihn berühren könnte, das wär's. Dann werde ich gesund. Das würde schon reichen, denn alles andere hat sie versucht. Das würde schon reichen. Das ist ihr Weg, diese Hoffnungslosigkeit zu konfrontieren. Das ist die Konfrontation, die Hand ausstrecken nach Jesus, nach ihm greifen. Ja, raus aus dieser Blase, die sie umgibt, die alles dumpf macht und alles abschneidet. Da rausgreifen und nach Jesus greifen. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade so diese Handbewegung wäre, die du brauchst, nach der du dich vielleicht sehnst, die du brauchst, um aus der Blase rauszukommen, in der du dich vielleicht manchmal fühlst. Vielleicht gibt es ja verschiedene. Ja? Vielleicht ist die Handbewegung in Hände falten oder nach etwas greifen. Oder die Arme weit aufmachen, einladen. Oder sich umarmen lassen. Vielleicht ist die Handbewegung auch sich selber klein machen. Es gibt ganz viel Verschiedenes, aber es gibt in deinem Leben auch diesen Perspektivwechsel, diese Handbewegung, dieses nach Hilfe suchen. Und es hat so ein bisschen damit zu tun, von wo du heute kommst, was du mitgebracht hast heute in diese Kirche. Was dich beschäftigt, was du suchst. Vielleicht ist es auch Gesundheit wie die Frau. Vielleicht ist es die Heilung einer Beziehung. Vielleicht bist du auch in so einem Hin und Her von Glaube und Zweifel. Mal ist das eine stärker, mal das andere. Vielleicht ist es aber auch einfach, wie in der Umfrage am Anfang, eine Hoffnungslosigkeit, wenn du in die Zukunft schaust. Und da hat diese Frau ein gutes Beispiel für uns, indem sie aus dieser Hoffnungslosigkeit hinaus die Hand ausstreckt nach Jesus. Diesen mutigen Schritt macht, diese Handbewegung. Und damit ist sie nicht allein. Das ist das Schöne. Immer wieder treffen wir in der Bibel Menschen, die genau das tun, die in Situationen, wo andere sagen würden, so richtig eine Perspektive gibt es hier eigentlich nicht. Dass die mit einem mal doch eine Perspektive haben. Wir wollen mal gucken, woran das liegt. Ja? Du musst dich an Abraham denken. Vielleicht ist der ein Beispiel für dich heute. In Römer 4 kann man das lesen. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, da glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Denn Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Abraham hat Vertrauen. Er hat Hoffnung, an der er sich festhält, obwohl jeder andere sagen würde, das ist hoffnungslos. Für die, die die Geschichte nicht so genau kennen, Abraham ist 100 Jahre alt und hat keine Kinder. Ja, also da würde man von außen sagen, ist ja schön, dass Gott dir gesagt hat, dass du viele, aber wollen wir mal unterm Strich zusammenzählen, was so unsere Situation hier heute ist. Ja? Und Abraham hält sich an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos scheint. Dann gibt es Ruth. die gerade ihren Mann verloren hat. Und die sagt, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse, sagt sie zu ihrer Schwiegermutter übrigens, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, da will ich hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie macht den Schritt ins Unbekannte, obwohl sie nicht weiß, was dort wartet, sagt sie, ich gehe den Schritt ins Unbekannte, weil bei all dem, was ich erlebt habe, gibt es trotzdem Hoffnung. Vielleicht merkt ihr, wer hier wieder auftaucht. Gott, kleiner Hinweis. Ja, bei Abraham tauchte er auf, hier taucht er auf. Der Prophet Micha, der hat den schönen Satz gesagt, denn wenn ich auch falle, werde ich doch wieder aufstehen. Ist um mich herum auch alles dunkel, ist doch der Herr selbst mein Licht. Die haben was gemeinsam, die drei. Die haben was gemeinsam, zusammen mit der Frau, die die Hand nach Jesus ausstreckt. Die haben nämlich gemeinsam, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Hoffnung. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Hoffnung. Und so wie Titus manchmal dann die Hand ausstreckt und auf was zeigt, was dann glitzert, was schön ist, was bunt ist, was man vielleicht sonst gar nicht so genau gesehen hätte. Aber wenn die Kinderhand drauf zeigt, dann guckt man hin. Genauso sind die und sagen, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich strecke meine Hand danach aus, weil da Hoffnung ist. Weil da Hoffnung ist, selbst wenn die Situation, in der ich stehe, nicht so ganz danach aussieht. Warum? Weil Hoffnung genau das ist, was wir brauchen. Hoffnung, ich brauche Hoffnung, ja, ich brauche Hoffnung, um mich lebendig zu fühlen. Ich brauche Hoffnung, um mich weiterzuentwickeln. Ich brauche Hoffnung, um zu wachsen. Ich brauche Hoffnung, damit mein Leben weitergeht. Ich brauche Hoffnung, damit mein Blick auf die Welt von Gott beeinflusst ist und nicht nur von dem, was ich aus der Zeitung habe oder was ich auf meinem Handy lese. Ich brauche Hoffnung, um etwas zu erahnen, was jetzt vielleicht noch gar nicht da ist. Hoffnung, damit ein Stück der Zukunft, ein Stück von dem, was unsichtbar ist, sichtbar wird. Um den Blick mehr auf das Schöne zu lenken, auf das von Gott Geschenkte. Und heute sehen wir an diesen Beispielen, dass das meistens dadurch passiert, dass die Menschen auf Gott schauen, sich nach Gott ausstrecken, nach ihm greifen wollen, egal in welcher Situation sie gerade stehen. Sie vertrauen dem Gott, den sie kennengelernt haben auf ihrem Weg. Ich musste die Tage an jemanden denken und irgendwie ist das, je länger ich hier die Beispiele gesammelt habe, ist immer wieder die Geschichte von dem aufgetaucht in meinem Kopf. Das ist jemand, der arbeitet in der Gemeinde, nennen wir ihn Tom. Er heißt nicht wirklich Tom, aber nennen wir ihn Tom. So. Und Tom, das ist so jemand, vielleicht kennt ihr so Leute, die ermutigen ständig. Also egal, womit man zu Tom kommt, ja, Tom kann dich darin bestärken. Oder wenn, egal wie dunkel du etwas siehst, du erzählst es ihm und er sagt, ja, aber hast du es mal von der Seite gesehen? Ja? Hast du es mal so betrachtet? Und die Leute gehen dann wieder, haben sich mit Tom unterhalten, die gehen weg und sagen, boah, ey, Tom, ne? Jetzt, wo er es sagt, klingt ja logisch. Bin ich selber nicht drauf gekommen. Ein Glück, ich habe mit Tom gesprochen. Was die meisten dann aber nicht wissen über Tom ist, dass wenn man ihn besser kennt und nach einer Zeit, dann erzählt er so ein bisschen, Tom selbst, der ist manchmal gar nicht so hoffnungsvoll, wie er anderen Menschen Hoffnung macht. Tom selbst, der fühlt sich manchmal einsam, schwach und sagt, naja, ich kann Menschen das zeigen, ich kann das weitergeben, ich kann Leute bestärken, anfeuern im Glauben. Aber ich selbst fühle das nicht immer. Und trotzdem, wenn mir jemand was erzählt, dann weiß ich manchmal schon, was ich sagen soll. Und er sagt, und das hat mich beeindruckt, er sagt, naja, alles, was ich dann mache, ist, ich klammer mich an Jesus. Ich klammer mich an Jesus. So wie, guck da noch nicht hin, das ist noch gar nicht dran. Ich klammer mich an Jesus. Da halte ich mich fest. Und das trägt mich. Das trägt mich. Und Tom, das ist so einer, der stärkt die Gemeinschaft dadurch. Und deshalb möchte ich jetzt zum letzten Punkt sozusagen, zum Abschluss, mal den Blick genau darauf lenken, wie Hoffnung eigentlich in Gemeinschaft wächst. Weil klar, die Begegnung, die wir hier hatten heute, die Beispiele, das sind Menschen, ja, die standen alleine oder zu zweit oder so vor Gott. Aber am stärksten wächst Hoffnung in Gemeinschaft. Da hat sie die größte Kraft in der Gemeinschaft. Und das passt ja eigentlich ganz gut hier heute. A, weil wir viele Leute heute hier sind und B, weil hier auch viele Veränderungen, so ein bisschen davon haben wir ja schon gehört, viele Veränderungen passiert sind in der letzten Zeit. Sei es auf Seite der Pastorinnen und Pastoren, Monika und ich sind jetzt hier, sei es, dass die KGR-Wahl ansteht und auch da Dinge sich verändern. Dann, wenn wir durch die Tore hinausschauen, dann sehen wir eine Stadt, die sich verändert, wo neue Leute dazukommen, wo immer was los ist. Die Frage ist, wie wollen wir damit umgehen? Und da möchte ich nochmal zurückkommen zu der Frau. Ja, wir haben ja ziemlich stark auf die Frau geguckt in der Geschichte, aber es gab noch jemand anderes, nicht nur Jesus, sondern es gab noch so eine unbekannte dritte Größe, die Volksmenge. 5-mal taucht die auf, falls ihr mitgezählt habt. Ja? 5-mal taucht die Volksmenge auf. Und ich denke, wenn etwas so oft auftaucht, dann schaut man lieber mal genauer hin. Wir wissen nicht genau, wer das war. So Nachbarn, Leute, die Jesus nachgelaufen sind. Vielleicht auch der ein oder andere Jünger war dabei und zählt zu dieser Volksmenge. Und wisst ihr, was die Frau machen musste? Erinnert ihr euch, welches Verb da benutzt wurde? Die hat sich durchgekämpft. Die hat sich durchgekämpft durch die Volksmenge zu Jesus hin. Jeder Schritt schwer. Ja, nicht so ein Segenstunnel, wie das hier Sonntagmorgens manchmal ist, wenn die Kinder dann zum Kindergottesdienst gehen, schön, ich bin letztes Mal auch mit, durch den Segenstunnel durch. So war das für die Frau nicht. Sondern die hat sich durchgekämpft. Die hat sich durchgekämpft zu Jesus hin, um die Hand nach ihm auszustrecken. Und klar, sie ist bei ihm angekommen am Schluss, ja, und sie wurde geheilt, ihr habt es gehört. Aber der Weg hätte leichter sein können. Der Weg hätte leichter sein können für die Frau. Die Gemeinschaft hätte sie dahin tragen können. Ich denke so ein bisschen an die Geschichte in Markus 1. 4 Freunde, die aufs Dach klettern, das Dach abdecken und ihren 5. Freund, der gelähmt ist, runterlassen zu Jesus. Ja, frage ich mich, warum ist die Volksmenge nicht so, wenn sie wissen, was mit der Frau ist? Lass sie vor, ja, komm, du bist unsere Nachbarin, geh vor, du brauchst das nötig, geh zu Jesus. Geh hin. So wie die 4 Freunde ihren Freund runtergelassen haben. So sollte es eigentlich sein. Das ist so ein Perspektivwechsel der Hoffnung. Und jetzt dürft ihr auf die Folie schauen, die ihr eben schon gesehen habt. Denn was macht dieser Perspektivwechsel der Hoffnung mit uns? Der befreit uns. Der befreit uns einmal persönlich, innerlich, weil für mich ist gesorgt. Wenn ich auf die Welt mit Hoffnung schaue, dann darf ich sagen, Gott lässt mich nicht allein. Gott ist an meiner Seite, so wie Abraham, so wie die Frau hier, so wie Ruth, so wie Micha. Ja, selbst wenn ich hinfall, stehe ich wieder auf. Selbst wenn alles dunkel wird, dann weiß ich, der Herr ist mein Licht. Das ist was ganz Persönliches. Und wenn ich das weiß, wenn ich mein Leben auf so ein Vertrauen, auf so eine Gewissheit, auf so eine Gnade und so eine Hoffnung stell, dann kann ich für andere da sein. Dann kann ich etwas davon geben. Dann muss ich nicht einer aus dieser Menge sein, durch die man sich erstmal durchkämpfen muss zum Guten, sondern dann kann ich jemand sein, der zur Seite tritt. Dann kann ich jemand sein, der notfalls mal ein Dach abdeckt, damit Menschen ihre Hand nach Jesus ausstrecken können. Lass uns das doch zusammen tun. Lass uns zusammen Dächer abdecken. Ja, vielleicht nicht direkt das hier. Das ist nämlich sehr schön. Aber andere, ja? Lasst uns Dächer abdecken und Handbewegungen der Hoffnung möglich machen. Dass Menschen sich nicht durchkämpfen müssen, um das Gute zu sehen, um das Gute zu erleben, das wir irgendwo in unserem Leben mal kennengelernt haben. Ja, keine frommen Wünsche, sondern echtes Vertrauen, dass wenn Menschen zu diesem Jesus kommen, dass sie merken, was das mit ihrem Leben machen kann. Dass sie spüren, dass dort ein echter Grund der Hoffnung ist. Und dass sie dort mit dem, was in ihrem Leben auch gerade los ist, dass sie dort ein offenes Ohr, ein offenes Herz finden. Und ich glaube, dann sind wir als Kirche wirklich Kirche. Dann sind wir als Gemeinde wirklich Gemeinde. Wenn wir nicht die sind, durch die man sich durchkämpfen muss, sondern wenn wir die sind, die möglich machen, die zeigen, wo dieser Ort der Hoffnung ist, wo die Hoffnung ihre Kraft hat. Weil wir diese Hoffnung kennengelernt haben in Jesus. Lass uns zusammen beten. Gott, ich danke dir für den heutigen Tag und ich danke dir, dass du uns immer wieder neu zeigst, dass wir, wenn wir zu dir kommen, in unserer Hoffnung nicht enttäuscht werden. Und Gott, ich bitte dich heute für alle, die manchmal wie in so einer Blase leben, die sich abgeschottet fühlen vom Guten, von Beziehungen, von Liebe. Dann stell du immer wieder Menschen, uns, an ihre Seite. Dass wir zu dir hinführen, dass wir auf dich zeigen, dass wir an ihrer Seite sind und helfen. Lass uns nicht eine Menge sein, durch die man sich durchkämpfen muss, sondern lass uns Freunde sein, die Dächer abdecken. Gott, ich bitte dich, dass du uns dafür segnest und mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Danke, dass du bei uns bist. Amen.